Hallo und herzlich willkommen zu Seitengeraschel, deinem Podcast, bei dem du in Geschichten eintauchen und auf Buchseiten davonfliegen kannst. Ich bin Christina und ich find's großartig, dass du da bist. Ja, ihr Lieben, ich finde es richtig klasse, dass ihr wieder da seid und dass ihr wieder zuhört. Und ich dachte mir, ich probiere heute mal ein ganz neues Format aus oder mache mal was ich jetzt so auf meinem Podcast noch nicht hatte. Und zwar werde ich heute mal ein Buch alleine sozusagen im Detail mit euch besprechen. Und zwar soll es heute gehen um Alias Grace von Margaret Atwood, das, wie ich finde, wirklich ein stimmungs- und anspruchsvolles Buch ist. Und warum das so ist, was ich über dieses Buch denke, worum es geht und ja, was es mit dieser Geschichte so auf sich hat, werde ich euch jetzt erzählen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Als ich vor einigen Tagen das Buch Alias Grace von Margaret Atwood fertig gelesen hatte, muss ich sagen, hatte mich das doch sehr zum Nachdenken angeregt und es ist mir noch eine ganze Weile lang im Kopf hängen geblieben. Und ich musste sagen, je länger ich darüber nachdachte, desto besser hat mir das Buch gefallen und desto mehr Aspekte konnte ich finden, die ich total bemerkenswert fand. Und daher hatte ich dann auch den Gedanken, dass ich irgendwie dieses Buch euch gerne nochmal ein bisschen näher bringen würde und euch darüber berichten würde. Irgendwie hört man nämlich immer, wenn es um die kanadische Autorin Margaret Atwood geht, finde ich immer sehr, sehr viel über ihr größtes Meisterwerk, The Handmaid's Tale. Der deutsche Titel davon ist Der Report der Magd, sagt euch bestimmt allen was, ist ja auch als Netflix-Serie, glaube ich, ganz groß. Und ja, über ihre anderen Bücher, habe ich das Gefühl, wird immer nicht so sehr viel gesprochen, wie jetzt zum Beispiel Alias Grace, was ich aber total schade finde, weil dieses Buch eben echt großartig ist und super viel zu bieten hat. Daher dachte ich mir, ich stelle euch dieses Buch heute mal vor und wenn sonst niemand so viel drüber spricht, dann mache ich das mal eben. Genau, und dabei bin ich natürlich wie immer so spoilerfrei wie nur irgendwie möglich unterwegs, also macht euch da mal keine Gedanken. Und dann würde ich sagen, starten wir und ich erzähle euch ein bisschen was zum Inhalt. Der Roman Alias Grace basiert auf einem Kriminalfall. Und dieser Kriminalfall hat Mitte des 19. Jahrhunderts wirklich ganz Kanada erschüttert und die gesamte Bevölkerung richtig in Bestürzung gestoßen sozusagen. Dabei erzählt der Roman, der eben auch in Kanada spielt, die Geschichte des irisch-kanadischen Dienstmädchens Grace Marks, die im Jahre 1843 beschuldigt wird, Doppelmord an ihren beiden Arbeitgebern begangen zu haben. Und dabei wird ihr Folgendes sozusagen zur Last gelegt, beziehungsweise sah die Situation folgendermaßen aus, mutmaßlich. Nachdem die 16-jährige Grace, die im Übrigen eine außergewöhnlich hübsche, intelligente und charismatische junge Frau ist, das muss total augenfällig sein und fällt jedem sofort auf, nachdem Grace als Dienstmädchen für den wohlhabenden Gentleman Mr. Thomas Kinnear in Richmond Hill, Ontario gearbeitet hat, soll sie einen ziemlich grausamen Entschluss gefasst haben. Sie stiftet den Stallburschen James McDermott dazu an, ihr dabei zu helfen, ihren Dienstherrn Thomas Kinnear und dessen Haushälterin Nancy Montgomery bestialisch zu töten. Wenn ihr euch jetzt gerade Gedanken macht mit den ganzen Namen, keine Sorge, ich sag immer dazu, wer es ist, damit ihr mitkommt, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt. So lautet zumindest die Geschichte oder die Aussage vielmehr des Stallburschen James McDermott, der vor Gericht eben auch beschuldigt wird, Grace bei diesem Doppelmord unterstützt zu haben. Und James McDermott, der Stallbursche, belastet Grace sehr, sehr schwer vor Gericht und behauptet zudem in seiner Aussage, dass Grace in ihren Vorgesetzten, den Gentleman Thomas Kinnear, verliebt gewesen sei und aus enttäuschter Liebe zu ihm hätte sie ihn umbringen wollen. Zudem muss man sagen, dass in Richmond Hill, der kanadischen Kleinstadt, wo sich dieser Doppelmord ereignet hat, dort war es ein offenes Geheimnis, dass Thomas Kinnear als Hausherr und Gentleman eine Affäre mit seiner Haushälterin Nancy Montgomery hatte, was natürlich total ungehörig damals war und auch für ja viel Tratsch und Klatsch gesorgt hat. Und ja, als Grace das herausgefunden hat, dass ihre Vorgesetzte, die Haushälterin Nancy Montgomery, sozusagen mit dem Chef des Hauses eine Affäre hatte, in den Grace angeblich selbst verliebt war, da hat sie aus Neid beschlossen, dass sie die Haushälterin und ja den Hausherrn umbringen möchte. Und der Stallbursche James McDermott sagt zudem vor Gericht aus, dass die schöne und berechnende Grace ihn dazu verführt und angestiftet habe, diesen Doppelmord eben an Mr. Kinney und Nancy Montgomery zu begehen. Dabei beschreibt er sie als einen Menschen, der zutiefst durchtrieben ist, böse, sexuell verderbt, und er beschreibt, dass er sich ihrer Avancen und Verführungskünste gar nicht hätte erwehren können und dass ihm sozusagen gar keine andere Wahl geblieben wäre, als diesen Doppelmord dann zu begehen und mit ihr gemeinsame Sache zu machen. Und es tut er dann auch. Er verletzt Nancy Montgomery zunächst mit einer Axt aufs Allerschwerste und erschießt Mr. Kinnear, den Hausherrn, während Grace schließlich noch Nancy dann mit einem Halstuch final erdrosselt. Beide, ja, entsorgen dann sozusagen die beiden Leichen im Keller des Hauses, und danach plündern Grace und James dann noch die Wertsachen und Kleidung aus dem Haus und fliehen dann über den Ontariosee in die USA. Aber die beiden kommen nicht weit, denn schon einige Tage später werden sie in einem Hotel aufgegriffen und verhaftet. Und sofort, kann man sagen, stürzt sich dann die kanadische Presse auf Grace, die zur Anstifterin und Mörderin und zutiefst, ja, heimtückischen und verdorbenen Ikone des Bösen sozusagen stilisiert wird. Am Ende des Gerichtsprozesses werden James McDermott, der Stallbursche, und Grace Marks, unsere Protagonistin, dann beide zum Tode verurteilt. Und während McDermotts Todesurteil ziemlich schnell vollstreckt wird, wird Grace' Urteil jedoch in eine lebenslängliche Haftstrafe umgewandelt, die sie dann folglich im Gefängnis in Toronto verbüßen soll. Grace sagt immer wieder aus, dass sie sich an die entscheidenden Szenen des Mordes an Thomas Kinnear und Nancy Montgomery nicht erinnern kann. Sie berichtet von Erinnerungslücken und sagt auch, dass ihr ganze Teile dieser Nacht in ihrer Erinnerung fehlen würden. Ihr glaubt aber selbstverständlich niemand, weil es kommt ja öfter vor, dass irgendwelche Täter hinsichtlich irgendwie ihrer Verbrechen lügen, und daher nimmt es niemand ernst, was sie sagt. Aber Grace entwickelt während der ersten Jahre ihrer Haftstrafe zunehmend starke Anfälle von sogenannter Hysterie, wie man es damals bezeichnet hat. Das bedeutet, dass sie Zusammenbrüche erleidet, Ohnmachtsanfälle oder ja lange Episoden, in denen sie eben hysterisch wird, schreit oder sich panisch gegen ihr ganzes Umfeld zur Wehr setzt sozusagen. Und nach damaligem Kenntnisstand der Wissenschaft hat man dazu eben Hysterie gesagt. Und ja, auch dieses Buch erwähnt, dass irgendwie Hysterie im damaligen Wissensstand immer mit jungen Frauen in Zusammenhang gebracht wurde. Ja, und nachdem Grace dann in die Irrenanstalt verbracht wird, ist sie aber nach einiger Zeit wieder so hergestellt, dass sie dann zurück ins Gefängnis gebracht werden kann. Dort darf sie dann untertags sogar im Haus des Gefängnisdirektors als Dienstmädchen arbeiten, während sie dann abends aber immer wieder zurück ins Gefängnis gebracht wird. Diese Praxis, sich Strafgefangene sozusagen für handwerkliche Tätigkeiten aus dem Gefängnis auszuleihen, war auf dem nordamerikanischen Kontinent im 18. Jahrhundert auch durchaus üblich, was ich bis dahin auch nicht gewusst habe. Unter anderem auch deshalb, weil der Fall um Grace Marks wirklich riesige Wellen in Kanada geschlagen hat und weil sie, wie gesagt, auch eine charismatische und außergewöhnlich schöne junge Frau ist, wie man in der Bevölkerung immer wieder munkelt und lästert, gibt es immer wieder Bestrebungen, eine Begnadigung für Grace zu erwirken, um ihr ihre lebenslängliche Haftstrafe zu erlassen sozusagen. Und hier ist vor allem ein Pfarrer namens Enoch Waringer sehr aktiv. Dieser versucht, eine ebensolche Begnadigung eben für Grace zu erlangen, und dabei holt sich dieser Pfarrer auch immer Unterstützung aus der höheren kanadischen Gesellschaft sozusagen. Und er stellt eben immer wieder Gesuche an die Behörden und bittet eben um eine Begnadigung für Grace. Und in diesem Zuge sozusagen tritt dann schließlich ein junger amerikanischer Arzt auf den Plan. Dr. Simon Jordan ist vermutlich das, was wir heute als einen Psychiater bezeichnen würden, auch wenn es diese Bezeichnung natürlich damals noch nicht gab. Er ist jung und hat bereits halb Europa bereist und forscht leidenschaftlich an der Heilung von psychischen Erkrankungen. Und dabei gilt sein ganz besonderes Interesse der Erforschung von gedanklichen Assoziationsketten, also Gedankengängen, die aufeinander folgen. Und so erhofft er sich Amnesien, also so Erinnerungslücken und Gedächtnisverlust, bei psychisch erkrankten Patienten heilen zu können. Und dieser Dr. Simon Jordan wird dann von Pfarrer Waringer beauftragt, Grace zu behandeln, um ihre Erinnerungslücken, die sie an diese Mordnacht hat, zu heilen. Und dies alles verfolgt das Ziel, dass am Ende eben Graces Unschuld doch noch bewiesen werden kann und dass eben endlich diese Begnadigung ja durchgebracht werden kann, die da beantragt wurde. Ja, und für den jungen Arzt Dr. Jordan kommt dieser Auftrag wirklich wie gerufen, weil er sich erhofft, durch diesen prominenten Fall um Grace Marks, den man wie gesagt in ganz Kanada kennt, ja, dass er dadurch eben als Arzt sozusagen Bekanntheit und Anerkennung weiterhin erlangen kann. Und daher nimmt er sich gerne dieser Fallstudie an und trifft Grace ab sofort jeden Tag im Haus des Gefängnisdirektors, wo sie tagsüber ja arbeitet und wo er sich dann eben mit ihr unterhält und eben herauszufinden versucht, was wirklich in der Nacht des Doppelmordes geschehen ist. Und das kann man sich dann fast wie eine Art Psychotherapie sozusagen vorstellen, wo sich Grace und Dr. Jordan einander gegenüber sitzen und eben miteinander sprechen. Und dabei nimmt ein Großteil des Buches die Erzählung von Grace' Lebensgeschichte ein, die sie Dr. Jordan eben in diesen Sitzungen erzählt. Und die beiden vertiefen sich mit der Zeit immer mehr in ihre täglichen Gespräche. Und diese Gespräche werden für beide auch mit der Zeit wirklich immer wichtiger, das merkt man ganz deutlich. Und schließlich geschieht das, was eigentlich niemals in einem solchen Fall passieren darf. Dr. Jordan verliebt sich nämlich in die wunderschöne und hochintelligente Grace. Und keine Angst, ich habe euch jetzt nicht gespoilert, denn diese Information steht sogar auf dem Klappentext des Buches, also daher keine Panik. Ja, und über allem in dieser Geschichte schwebt immer wieder die große Frage, wer ist Grace wirklich? Ist sie ein unschuldiges Opfer ihrer Umstände? Ist sie eine falsch verdächtigte, unschuldige junge Frau? Oder ist sie womöglich doch eine ziemlich durchtriebene, manipulative und kaltblütige Mörderin? Ja, so viel mal zum Inhalt. Ich würde euch jetzt noch ein bisschen was so zum Aufbau des Buches erzählen, weil es da auch sehr, sehr spannende Sachen zu sagen gibt. Denn ein Aspekt des Buches, der wirklich sehr, sehr spannend ist, ist die Erzählperspektive. Zum Großteil wird die Geschichte aus Grace' Perspektive erzählt, die in Form einer Ich-Erzählung berichtet. Und das tut sie meist in Form ihrer Erzählungen während ihrer Sitzungen bei Dr. Jordan. Und diese Erzählungen sind stilistisch meist sehr umgangssprachlich gehalten und unheimlich gut an die Sprache von Grace angepasst, die eben eine junge und eher wenig gebildete Frau im 19. Jahrhundert ist. Und manchmal berichtet sie auch, also wenn sie gerade nicht in ihren Sitzungen bei Dr. Jordan sitzt, auch im weitesten Sinne nur dem Leser gegenüber, also ohne dass sie jetzt einen direkten Adressaten wie Dr. Jordan hat und erzählt da von ihrem Leben. Und zusätzlich zu Grace' Perspektive gibt es aber auch noch einen auktorialen Erzähler, der im Präsens die Sicht von Dr. Jordan beschreibt. Und auf diese Art und Weise erhält der Leser dann eben Einblick sowohl in die Gedanken und Erlebnisse von Grace als auch in die von Dr. Jordan. Und das ist wirklich unheimlich spannend. Zudem wird das Buch auch immer wieder durch authentische, originale Zeitungsartikel aus der zeitgenössischen, damaligen kanadischen Presse ergänzt. Und so erfährt man dann, wie und was eben damals über Grace Marks geschrieben wurde und wie die öffentliche Meinung so zu ihr stand. Und ja, ich denke, man merkt auch, welcher Druck sich dadurch auch für Grace aufgebaut hat. Zudem gibt es aber auch noch Gedichte und Liedtexte, entweder die sich direkt um Grace drehen und auch zur damaligen Zeit entstanden sind, oder es gibt auch Gedichte, die einfach aus der Literatur im Allgemeinen kommen und halt irgendwie thematisch und von der Stimmung her so gut passen. Und all das, finde ich, schafft eine ganz eigene Atmosphäre in dem Buch, die wirklich sehr viel Tiefe schaffen und wirklich unfassbar gut zu dieser undurchsichtigen Düsternis passen und zu diesem Mysterium, das so um Grace herum entsteht. Also fand ich sehr, sehr schön. Das Buch ist insgesamt in 15 Teile gegliedert, die jeweils recht ungewöhnliche Titel tragen. Und ja, die wirken wirklich ziemlich merkwürdig, wenn man die erstmalig liest. Da gibt's für diese Teile Namen wie Geheimfach, Jungmännertraum, der Buchstabe X, fallende Stämme oder der Paradiesbaum. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich konnte mit diesen Titeln irgendwie zunächst gar nichts anfangen. Ich fand die einfach nur komisch. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass diese Namen Bezeichnungen von Stickmustern für kanadische Kilts sind. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, kein Problem. Bei Kilts handelt es sich um besondere kanadische Steppdecken, die es überall in gehobenen Haushalten zu dieser Zeit eben in Kanada gab und die mit ganz speziellen Mustern bestickt waren. Das kommt in dem Buch immer wieder vor. Das ist fast sowas wie eine Art Motiv, das sich da durchzieht. Und dabei gibt es eine Vielzahl an möglichen Mustern, die ja eben sehr aufwendig hergestellt wurden und die zu unterschiedlichen Stationen im Leben des Besitzers eines solchen Kilts eben passten. Und so berichtet Grace zum Beispiel, dass sie, wenn sie jemals geheiratet hätte, sich selbst als frisch verheiratete Braut gern einen Kilt mit dem Muster eines sogenannten Paradiesbaums bestickt hätte. Das sagt sie natürlich auch in dieser Sitzung bei Dr. Jordan nicht ganz ohne Wehmut, weil ja, sie weiß natürlich, dass sie ihr Leben im Gefängnis verbringen muss und sich niemals einen Kilt mit Paradiesbaummuster irgendwie herstellen können wird. Aber ja. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, ja gut, Kilts und Stickmuster und so weiter, und was soll das alles jetzt? Dann kommt hier nochmal eine Antwort. Und zwar, Grace stickt während ihrer Sitzungen bei Dr. Jordan immer zu Kilts oder macht andere Handarbeiten. Und dabei näht sie eben für andere Menschen und erzählt eben davon, wie sie in der Vergangenheit als Dienstmädchen auch solche Kilts genäht hat. Und dabei ist jedem Abschnitt ihrer Lebenserzählung, wo sie eben gerade von ihrem Leben berichtet, in diesem Buch immer ein bestimmtes Kiltmuster zugeordnet, das eben irgendwie zu ihrer jeweiligen Lebenssituation passt. Und so wird ihre gesamte Lebensentwicklung sozusagen, die sich über dieses Buch erstreckt, gewissermaßen durch Kiltmuster dargestellt. Und das fand ich eine unheimlich schöne und ja auch metaphorische Art und Weise, Grace' Leben wie in einen Rahmen zu fassen. Ja, so viel zum Aufbau des Buches. Als nächstes möchte ich euch gerne noch etwas zur Atmosphäre und den behandelten Themen in dem Buch erzählen, was wirklich auch ein super, super spannendes Thema ist. Schaut man sich das Nachwort von Margaret Atwood am Ende dieses Buches an, dann merkt man, dass die Autorin wirklich unfassbar viel für diesen Roman recherchiert hat. Und diesen Rechercheaufwand in Kombination mit Margaret Atwoods packendem Schreibstil, den spürt man wirklich auf jeder Seite dieses Buches. Margaret Atwood, die ja einen Großteil ihrer Kindheit in der kanadischen Natur verbracht hat, weil ihr Vater Entomologe war. Entomologen sind Insektenforscher, musste ich tatsächlich auch erstmal googeln, weil ich es nicht wusste. Ja, und dadurch, dass der eben beruflich immer viel in der Natur war, hat er immer seine Familie mit nach draußen genommen. Und so hat die Familie Atwood jeden Sommer draußen verbracht, im Wald sozusagen. Und ja, man muss sagen, ich glaube, das hat ihr schon dabei geholfen, so eine Gabe zu entwickeln, diese raue und unerbittliche Natur Kanadas so zu beschreiben. Zudem gelingt es Margaret Atwood auch scheinbar ganz ohne Mühe, dass sich der Leser ins 19. Jahrhundert regelrecht hineinkatapultiert fühlt. Und dabei zeigt sie auch die damaligen gesellschaftlichen Strukturen auf und macht deutlich, wie zutiefst furchtbar bitterarm die allermeisten Menschen und so auch Grace zu dieser Zeit waren. Das hat mich wirklich an manchen Stellen richtig geschüttelt, wie packend sie diese Armut beschreiben kann. Und dabei nennt sie unzählige kleine Alltagsdetails, die uns heutzutage in ihrer Härte und ja, ihrer Unerbittlichkeit wirklich unglaublich vorkommen. Und wenn ihr mich schon ein bisschen kennt, dann wisst ihr ja, dass ich genau sowas total liebe bei historischen Romanen, weil das einfach lauter Aspekte sind, die so ein Erzählerlebnis so authentisch machen und dass man sich wirklich in die Zeit hineinversetzt wird. Und das macht Margaret Atwood großartig. Und da erfahren wir dann zum Beispiel auch, wie Grace mit ihrer Familie aus Irland nach Kanada übergesiedelt ist, weil Grace natürlich auch von ihrer ziemlich kurzen Kindheit erzählt, als sie bei Dr. Jordan in Behandlung ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich bis vor der Lektüre dieses Buches immer drüber nachgedacht habe, wie die Einwanderer aus Europa zum nordamerikanischen Kontinent kamen, da habe ich mir irgendwie nicht viel dabei gedacht. Also ich dachte halt, die sitzen halt in Schiffen und fahren dann ein paar Wochen und dann kommen sie halt irgendwie in Amerika an. Aber Margaret Atwood beschreibt hier wirklich unglaublich packend von den Umständen auf solchen Schiffen. Und das ist wirklich haarsträubend, unhygienisch, klaustrophobisch, eklig. Also ja, unfassbar. Und das war ein Leseerlebnis, wo ich allein schon bei der Lektüre mich manchmal ein Ekel erfasst hat und eine Platzangst gepackt hat, die ich mir so nie hätte vorstellen können. Schließlich passiert auf dieser Überfahrt für Grace dann noch ein ziemlich traumatisches Ereignis, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehen möchte, um euch nicht zu spoilern. Aber als ich das dann alles gelesen habe, konnte ich als Leserin, die in dem Moment gemütlich auf der heimischen Couch gesessen ist, es selbst kaum erwarten, dass dieses Schiff bitte, bitte, bitte bald in Kanada ankommen möge. Und diese unfassbar plastische Schreibweise zieht sich wirklich durch das gesamte Buch. Also es ist ganz egal, ob Margaret Atwood über das Leben eben auf so einem Schiff, über das Leben im Gefängnis, den Alltag eines Dienstmädchens oder ja, das Schicksal und die gesellschaftliche Rolle der Frau im 19. Jahrhundert beschreibt. Ich habe mich so oft dabei ertappt, wie ich erschüttert war und ja, ganz ungläubig den Kopf vor so viel Elend schütteln musste, aber wie ich auch erstaunt war vor so viel Detail und vor so viel Plastizität, die Margaret Atwood da erschafft. Und auch den Zeitgeist des 19. Jahrhunderts, ja, erfasst Margaret Atwood wirklich großartig. Da haben wir spiritistische Seancen, wir haben die aufkeimende psychologische Forschung, die Thema im Buch ist, und wir haben die immer noch total rigide Gesellschaftsordnung und ja, so eine allgegenwärtige, düstere, morbide Atmosphäre rund um diesen Doppelmord. Und all das, finde ich, hat die Autorin wirklich unfassbar toll eingefangen und hat eine unheimlich stimmungsvolle Atmosphäre geschaffen. Und ja, beim Thema Atmosphäre hat mich Margaret Atwood wirklich durchgängig einfach nur begeistert und aus den Socken gehauen. Ja, ich möchte auch noch ein anderes Thema, einen anderen Bereich noch weiter hervorheben, und zwar das Thema die Psychologie zwischen den Protagonisten. Denn die Beziehung zwischen Grace und Dr. Jordan hat sich wirklich unfassbar spannend dargestellt, wie ich fand. Dadurch, dass der Leser nämlich sowohl Einblicke in Grace Gedanken hat, als aber auch in die von Dr. Jordan, spürt man sehr schnell, dass da ein ganz spannendes Geflecht entsteht. Denn Dr. Jordan überlegt immer wieder, wie er Grace Amnesie durch seine psychologischen Methoden, die ja dem Kenntnisstand des 19. Jahrhunderts entsprechen, wie er die heilen kann und wie er dieser ganzen Sache eben auf den Grund gehen soll. Und dabei spürt er aber auch, dass Grace ihm nicht immer alles erzählt. Und so wird diese junge, attraktive Frau für ihn immer mehr zu einem einzigen großen Mysterium. Und wir lernen aber auch Grace Gedanken kennen und wir erfahren sozusagen aus erster Hand, dass Grace ihm wirklich oft nur das erzählt, was sie möchte. Und obwohl wir fast die ganze Zeit ganz, ganz nah an Grace und an ihrer Gedankenwelt dran sind, schafft Margaret Atwood hier was ganz Unglaubliches, wie ich finde. Denn Grace ist und bleibt ein Mysterium, auch für uns Leser. Und da ist man während der gesamten Zeit dieses Buches, ist man wirklich die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen dem Eindruck, dass man als Leser glaubt, man würde Grace mittlerweile wirklich gut kennen und man würde sie verstehen. Doch es bleibt immer ein Teil, der im Dunkeln liegt. Und es ist ein Teil, der einem immer bis zum Schluss irgendwie unheimlich ist und den man wahrscheinlich auch niemals ergründen wird. Und ich finde, dass das eine ganz herausragende schriftstellerische Leistung ist. Aber auch Dr. Jordan, der zunehmend eine wirklich sehr verwirrende und emotional auslaugende Beziehung zu Grace entwickelt, ist auch ganz bestimmt kein typischer Retter in strahlender Rüstung, wie man ihn vielleicht vermuten würde, so als jungen Arzt, der gerade eine junge Frau retten will. Denn mit der Zeit flicht die Autorin immer mehr Ereignisse und Begebenheiten ein, die uns als Leser aufzeigen, dass der gute Dr. Jordan vielleicht selbst nicht unbedingt mit dem stabilsten psychischen Gesundheitszustand gesegnet zu sein scheint, um es mal so zu formulieren. Also der hat seine ganz eigenen Dämonen und zutiefst verstörenden und ja, merkwürdigen Gefühle und Gedankengänge zu bewältigen, aber da verrate ich euch mal nicht mehr. Und dann bleibt da natürlich auch noch das Thema Psychologie, das ich unbedingt noch ansprechen möchte. Denn im 19. Jahrhundert, ja, keimt, wie gesagt, die Forschung zum Thema psychische Erkrankungen immer weiter auf. Und ja, das Buch zeigt eben diese Entwicklung und stellt sie aber auch den wirklich gruseligen und haarsträubenden Zuständen in den Irrenanstalten der damaligen Zeit so gegenüber, was sehr spannend ist. Und Dr. Jordan, den kann man wirklich für seine Zeit als einen modernen und fortschrittlich denkenden Wissenschaftler bezeichnen. Der hat beispielsweise auch in der Geschichte schon eine Zeit im Pariser Krankenhaus gearbeitet, das Hôpital de la Salpêtrière heißt, wo auch Sigmund Freud viele Jahre später dann tätig werden soll. Und da merkt man, dass in dieser Geschichte wirklich so altertümliche Meinungen über die Ursachen psychischer Erkrankungen auf die damalige moderne Forschung stoßen. Und ja, das Ganze wird dann auch noch so durch das Thema Spiritismus ergänzt. Das war im 19. Jahrhundert ein Thema, das total im Trend lag und gerade in der höheren Gesellschaft irgendwie voll in war. Ja, und diese Mischung und auch diese Auseinandersetzung mit dem Wissen der damaligen Zeit fand ich super spannend, weil Dr. Jordan natürlich auch nur in dem Bezugsrahmen und auf Basis des Wissensstands arbeiten kann, den er eben zur damaligen Zeit zur Verfügung hat. Und falls euch diese Themen eben interessieren, dann werdet ihr diesen Roman ganz bestimmt lieben und auch super, super spannend finden. Abschließend zu dieser Thematik möchte ich auch noch erwähnen, dass Margaret Atwood eine unfassbar intelligente psychologische Erklärung für die Geschehnisse rund um Grace anbietet in dieser Geschichte. Denn während des Buches legt Margaret Atwood immer wieder Spuren, manchmal große, manchmal kleine, aber immer hochinteressant. Und manchmal treten diese Spuren in Form von bloßen Andeutungen auf und der Leser weiß dennoch ganz genau, was geschehen ist, auch wenn es nie ausgesprochen wird, oder auch in Form von Träumen, die sie so genial und so düster beschreibt, dass man oft als Leser selbst nicht genau sagen kann, war das jetzt ein Traum oder war es Realität? Da verschwimmt alles ineinander. Und diese Art der Beschreibung ist einfach der Hammer, muss man sagen. Jetzt möchte ich zum Abschluss auch noch kurz einen Kritikpunkt ansprechen. Als einzigen, ja, negativen Punkt an diesem Buch möchte ich gerne noch erzählen und einräumen, dass das Buch aber doch stellenweise auch ziemlich langatmig werden kann. Das muss man einfach der Fairness halber sagen. Denn insbesondere bei den Szenen, als Grace von manchen Teilen ihrer Vergangenheit als Dienstmädchen erzählt, da passt Margaret Atwood ihre Sprache während der Sitzungen bei Dr. Jordan an eben diesen umgangssprachlichen Plauderton an, der zwar unfassbar gut zu Grace passt, die ja eben gerade im Erzählen ist, aber ich finde, dass dieser Erzählton, wenn man ihn liest, nicht immer ganz leserfreundlich ist. Zudem beschreibt Margaret Atwood auch oftmals Details aus, ja, zum Beispiel Graces Arbeitsalltag, und diese Beschreibungen, die passieren mit einer Akribie, die gelegentlich auch ziemlich anstrengend werden kann, wie ich sagen muss. Auf diese detailreichen Erzählungen, die wirklich, ja, kleinteilig und akribisch sind, bis ins Allerkleinste. Auf die muss man sich wirklich einstellen, wenn man eben diese Geschichte liest und das kann eben wirklich anstrengend werden. Aber ich kann euch versprechen, wenn ihr da durchhaltet an den Stellen und euch ein bisschen durchkämpft und weitermacht, dann werdet ihr belohnt, ganz, ganz sicher. Jetzt noch mein Fazit. Alias Grace von Margaret Atwood ist für mich wirklich ein unfassbar atmosphärisches, stimmungsvolles und großartig erzähltes Buch. Und ich finde wirklich, es ist so vielschichtig und es spricht so unglaublich viele gesellschaftliche Aspekte an, dass gar keine Inhaltsangabe diesem Roman je gerecht werden könnte. Das muss man einfach so sagen. Es ist nicht zuletzt ein historisch wirklich genaues Buch. Es ist auch eine Erzählung, ja, die mit ganz viel Raffinesse ein richtiges Mysterium rund um Grays Geschichte aufbaut. Und mit all diesen Aspekten, die so bunt und übervoll sind mit unterschiedlichsten Elementen, hat mich Margaret Atwood wirklich umgepustet. Kann man gar nicht anders sagen. Ich werde mir definitiv auch noch andere Bücher von ihr anschauen. Als nächstes steht bei mir auch der Report der Magd ganz oben auf der Liste. Das werde ich mir ganz bald holen und dann auch lesen. Ja, und wenn ihr jetzt mal Lust habt, ein richtig stimmungsvolles, mysteriöses und auch, ja, anspruchsvolles Buch zu lesen, dann sei euch Alias Grace von Margaret Atwood absolut empfohlen und ans Herz gelegt. Der Roman ist bei Piper erschienen und hat 613 Seiten. Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder. Ich hoffe, euch hat dieses neue Format hier auf meinem Podcast, um es mal so zu sagen, gefallen. Und vielleicht mögt ihr ja weitere solche detaillierteren Buchbesprechungen hören. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen und mir sagen, was ihr so denkt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten wäre es natürlich auch großartig, wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr mir eine positive Bewertung dalasst, je nachdem, wo ihr diesen Podcast gerade hört. Auf iTunes zum Beispiel, da kann man auch positive Bewertungen abgeben. Das würde mir einfach sehr, sehr helfen. Einfach schon deshalb, weil mein Podcast so einfach, ja, sichtbarer wird und weil so dann auch mehrere Menschen auf den stoßen können und ihn anhören können. Daher, ja, würde mir sehr, sehr, sehr helfen, wenn ihr mir eine positive Bewertung dalasst. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr bald wieder mit dabei seid. Ende August kommt dann auch noch mein Lesemonat für den August. Da werde ich euch dann von meinen Leseerlebnissen berichten. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine gute Zeit, viel Spaß beim Lesen, schöne Leseerlebnisse, noch einen schönen Urlaub, wenn ihr denn frei habt. Und ansonsten alles Liebe. Passt auf euch auf und ciao.